Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Liebes Publikum von Young Euro Classic, herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem es heute um das Konzert des Bundesjugendorchesters am 6. August im Konzerthaus Berlin geht. Dirigiert wird dieses Konzert von Marc Albrecht. Außerdem sind dabei die Geigerin Antje Weithaas und der Cellist Maximilian Hornung. Mein Name ist Michael Horst und ich freue mich sehr, Antje Weithaas als meine Gesprächspartnerin mir gegenüber vor dem Mikrofon zu haben. Um ihre zahlreichen Aktivitäten voranzustellen, reicht kaum die Zeit in diesem Podcast. Ich will es trotzdem so gut wie möglich versuchen. Antje Weithaas ist zuallererst eine vielgefragte Geigerin, die allüberall zwischen London und Jerusalem, in Skandinavien genauso wie in den USA und in Taiwan auftritt, aber auch in Deutschland mit ihren Konzerten sehr präsent ist. Außerdem hat sie eine Vielzahl von CDs eingespielt, von denen man vielleicht vor allem die vielgelobte Aufnahme aller Solosonaten und Solopartiten von Johann Sebastian Bach hervorheben sollte. Die Geigerin lässt es sich außerdem nicht nehmen, mehr und mehr auch Kammerorchester vom Pult der Konzertmeisterin auszuleiten. Und last but not least ist Antje Weithaas auch noch Professorin, die seit nunmehr 18 Jahren an der Musikhochschule Hanns Eisler hier in Berlin unterrichtet, und zwar sehr erfolgreich, wie die große Zahl ihrer Schülerinnen und Schüler beweist, die eine der heiß umkämpften Stellen in namhaften Orchestern im In- und Ausland ergattert haben, nicht wenige auch bei den Berliner Philharmonikern. Ihre Arbeit an der Hochschule, Frau Weithaas, wird gleich noch ein wichtiges Thema sein, vorab aber doch eine persönliche Frage. Wie bewältigt man ein solches enormes Pensum an Aufgaben? Ist es nur eine Frage von guter Planung und eiserner Disziplin oder was für ein Rezept haben Sie gefunden?
Es ist sicher eine Frage der Disziplin, obwohl das bei mir immer so ein bisschen lustig ist, weil ich eigentlich kein disziplinierter Mensch bin. Manchmal denke ich, ich habe auch so viele Aufgaben, damit ich mich diszipliniere. Und ansonsten ist es eine Frage der Planung. Und es ist ja auch nicht so, dass es komplett unterschiedliche Dinge sind. Wenn ich unterrichte, beschäftige ich mich mit Musik, beschäftige ich mich vor allem natürlich mit Violinmusik. Das bedeutet aber auch, dass ich für mich da immer etwas rausziehe, immer was Neues lerne, immer wieder einen neuen Blickwinkel bekomme zu den einzelnen Werken. Wenn ich Play Conduct, wie das so schön neudeutsch heißt, mache, ist das im Prinzip auch eine Beschäftigung mit der Partitur. Und
also das heißt, Sie spielen und dirigieren auch.
Ich dirigiere nicht.
Also nein, Sie dirigieren nicht, aber Sie leiten.
Ich leite sozusagen mit der Geige in der Hand.
Ja,
Orchester. Das heißt aber, ich muss trotzdem die Vorstellung eines Dirigenten haben. Und die Wachheit und die Flexibilität und auch die Toleranz, das aufzunehmen, was von den Musikern kommt. Und auch da lernt man natürlich für das eigene Geigenspiel, man lernt für das eigene Musikverständnis. Insofern sind das gar nicht so unterschiedliche Dinge. Und wenn ich mit Orchester spiele, höre ich auch zu, was das Orchester macht. Also das ist dann auch nicht so viel anders als Kammermusik. Es ist einfach eine Frage von Kommunikation und Impulse aufnehmen, Impulse weitergeben und so weiter.
Sie treten jetzt am 6. August zusammen mit dem Bundesjugendorchester auf, jenem Orchester, das ja, in dem die besten Schülerinnen und Schüler aus Deutschland zwischen 13 und 19 Jahren zusammen musizieren. Das ist nicht das erste Mal, dass Sie mit dem BJO ein Konzert geben. Gibt es da besondere Erinnerungen und Erlebnisse?
Also ich erinnere mich wirklich immer noch wahnsinnig gerne an die Amerika-Tournee, Nordamerika-Tournee mit dem BJO Anfang der 90er Jahre.
Das ist sehr lange
her. Das ist sehr lange her, genau. Da war ich auch noch ein bisschen jünger. Da war ich noch ein bisschen näher dran an den jungen Leuten. Und was mich fasziniert hat, war erstens mal das Gemeinschaftsgefühl. Also so eine Reise, das schweißt alle zusammen. Diese unglaubliche Freude am gemeinsamen Musik machen und das unglaublich hohe Niveau der Spieler. Also das war wirklich faszinierend. Viele habe ich Jahre später entweder an Hochschulen oder als Kollegen in Kammermusikfestivals oder jedenfalls immer wieder getroffen. Und das ist schon was sehr Besonderes, mit so einem Jugendorchester zu reisen und zu spielen.
Sie haben gerade eben das Stichwort schon gegeben, dass Sie manche dieser Jungmusiker dann später auch wieder getroffen haben. Denn in dem BJO spielen ja Schülerinnen und Schüler noch, die sicherlich später zum Teil auch an die Hochschule kommen und vielleicht auch sogar bei Ihnen dann gelandet sind.
Eine lustige Geschichte ist eigentlich aus diesen 90er Jahren. Der Konzertmeister, der damals im BJO Konzertmeister war, das ist der Wolfram Brandl, den hatte ich dann, als ich mich an der UdK für meine erste Stelle beworben habe, das war 99, da war er mein Proband. Und das war total lustig, es war nämlich gar nicht so lange nach der BJO-Tournee. Und wir kannten uns so gut, das war natürlich ein Riesenvorteil.
Natürlich,
und klar. Außerdem ist er ein unglaublich begabter Typ, er ist jetzt Konzertmeister bei der Staatskapelle Berlin. Also das sind nur so ganz kleine Erinnerungen und Bonmots vielleicht, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen.
Ja, das sind also, ich sagte schon, dass viele von denen auch dann später in die Hochschule kommen. Wie ist das denn überhaupt? Wie viele von den Studierenden, die Sie haben oder haben in den letzten Jahren haben, haben überhaupt Orchestererfahrung? Und merkt man ihnen das dann an, wenn sie in einem Bundesjugendorchester oder einem ähnlichen Ensemble Landesjugendorchester oder so gespielt haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß es gar nicht von allen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte vor allem meine deutschen Studenten, die waren eigentlich alle im BJO oder in irgendeinem Jugendorchester. Und das ist ja eine Interessenfrage. Und ich glaube, die jungen Leute, wenn die damit 14, 15 die großen Schinken spielen, ja, die großen Stücke spielen, das ist so prägend. Und auch die Zeit, die die gemeinsam verbringen, das ist etwas, was sie in ihrem Leben nie vergessen werden. Und was sie zusammenschweißt, ist halt diese unglaubliche Freude an der Musik. Und das merkt man natürlich dann auch beim Unterrichten.
Das konnte man auch letztes Jahr merken, als das Orchester sie gespielt hat, eben nach der langen Corona-Pause. Mhm. Da haben sie dann Dvoráčs 9. gemacht. Und ich hatte vorher mit Sönke Lenz, dem Orchestermanager, gesprochen. Und er sagte, ja, das war einfach fast zwangsläufig, dass wir dieses Werk gemacht haben, weil das Orchester vorher per Zoom sich als Orchester zusammengetan hatte. Und sie hatten für sich, hatten sie Dvoráčs 9. sich überlegt. Und da haben sie das zusammen aufgenommen, wie man das damals machte. Und hatten einige Findige in ihrem Orchester, die gibt es ja dann immer jetzt so technisch super Begabte,
die, ja alles, ja,
die das dann auch zusammengestellt haben. Dann lag es nahe, dieses Werk dann auch live im Konzert zu spielen, was sie vorher per Zoom schon gemacht
haben. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gemeinsame in einem Raum dieses Stück zu spielen nochmal eine ganz andere Frage
war. In jedem Fall. Es war eine ganz intensive Waren, die auch sich sehr auf das Publikum übertragen hat.
Und wir waren ja alle durch diese lange Zeit des auf sich gestellt Seins und nicht mit anderen musizieren zu können. Also Musiker sind ja dann doch soziale Wesen, weil sie immer andere brauchen, um sich ausdrücken zu können. Und insofern ist, glaube ich, für uns alle nochmal klar geworden, was wir eigentlich für einen unglaublich tollen Beruf haben. Also ich kann mich erinnern, dass nach den ersten Monaten ich habe nur eins von diesen Home-Concerts da gemacht. Und dann kam mein Pianist zu mir nach Hause und wir haben am Nachmittag geprobt. Es war irgendwie so ein Glücksgefühl, wieder mit jemandem Musik machen zu können. Das Konzert war gar nicht mehr so wichtig. Es war eigentlich wirklich dieser Moment,
das Erlebnis,
dass wir wieder gemeinsam spielen können. Und das ist, wenn es irgendwas Gutes an dieser ganzen Pandemie war, dann, dass wir gemerkt haben, oder viele, ich habe auch mit vielen Freunden und Kollegen gesprochen, dass wir irgendwie dann doch den richtigen Beruf gewählt haben. Das ist auch was Schönes.
Aber dass
man sich das mal wieder so klar vor Augen führt.
Nochmal zu der Orchestererfahrung von jungen Leuten. Wie ist das denn bei den Studierenden hier in Hans Eisler oder bei Ihren Studierenden? Raten Sie ihnen denn auch noch zusätzlich im Hochschulorchester zu spielen oder einem anderen Ensemble? Oder wäre es vielleicht wichtiger, dass sie zum Beispiel Kammermusik machen, einfach um ihr Zusammenspiel zu perfektionieren?
Also ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass wenn ein Streicher sehr gut Kammermusik spielt, dann kann er auch sehr gut Orchester spielen. Das heißt aber nicht, dass ich das eine gegen das andere ausspielen möchte. Also natürlich haben wir hier an der Hochschule auch ein Hochschulorchester. Wir haben auch ein Kammerorchester, was einmal im Jahr ohne Dirigenten spielt. Wir haben ein sehr hohes Niveau bei den Streichern, so dass das geht. Und natürlich freuen die sich auch auf große Symphonien, die sie dann gemeinsam mit ihren Kommilitonen hier am Haus und meistens eben auch im Konzerthaus, was ja ein toller Saal ist, spielen können. Ich muss sie ja dazu nicht auffordern, das gehört zum Curriculum dazu. Mhm. Wenn allerdings Studenten Praktikantenstellen haben oder sogar schon eine Stelle und im Probejahr sind sie natürlich hier vom Hochschulorchester befreit. Aber ich bin trotzdem der ganz festen Überzeugung, ein guter Kammermusiker wird jedes Probejahr bestehen im Orchester.
Weil er einfach es gewöhnt ist, anderen zuzuhören.
Genau. Es ist ja eine Frage, dass man sich als Streicher Bläser haben eine ganz andere Anforderung, aber Streicher müssen sich ja auch in eine Gruppe integrieren. Sie müssen die Ohren offen haben, was passiert sonst im Orchester, in den anderen Stimmgruppen, was passiert bei den Bläsern. Und das geht nur, wenn ich gelernt habe, zu agieren und zu reagieren.
Kommen wir zu dem Werk, was Sie am 6. August zusammen mit Maximilian Haunung spielen werden, das Brahms Doppelkonzert. Nach der Pause kommt ja dann auch noch die erste Sinfonie von Gustav Mahler.
Ja, das ist so lustig. Die erste Sinfonie von Gustav Mahler war auf dieser Nordamerika-Reise. Also ich spiele jetzt wieder mit dem B&O nach vielen, vielen, vielen Jahren.
Oh, ja.
Und das Stück in der zweiten Hälfte ist genau das gleiche wie damals.
Aber Sie haben damals nicht Brahms Doppelkonzert gespielt.
Nein. Ich habe damals Mendelssohn gespielt, aber ich finde es einfach lustig. Ja. Weil ich habe mich dann auch einmal reingesetzt ins Orchester. Also das geht mit dem Jugendorchester, kann man das machen.
Ja, haben mitgespielt.
Und habe dann einfach bei einem Konzert mitgespielt.
Ja.
Und es war sehr lustig, weil ich hatte natürlich die Proben nicht mitgemacht. Und bei dem Stück muss man schon ein bisschen wissen, was so passiert.
Ja.
Und ich hatte einen netten Nachbar, ich nenne jetzt keinen Namen, der mir im richtigen Moment immer den Arm festgehalten hat.
Und an welchem Pult haben Sie dann gesetzt?
Zweite Geige, letztes Pult.
Ganz dezent.
Einfach nur mitmachen und versuchen, die jungen Leute nicht zu stören.
Ja, und scheint wohl Erfolg gehabt.
Es war einfach eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Ich war ziemlich gestresst, kann ich mich erinnern. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber nur deswegen sind
jetzt sitzen Sie vorne oder stehen vorne vor dem Orchester, dem Doppelkonzert. Ja, das Doppelkonzert von Brahms wird ja nicht allzu oft im Konzertsaal gemacht, leider. Woran liegt das? Ist einfach schwierig, zwei gleichgestimmte Solisten zu finden?
Also ich finde gar nicht, dass das gar nicht so oft gemacht wird. Das ist oft ein Konzert, was in den Orchestern von den Konzertmeistern und Solocellisten auch gespielt wird. Darf man auch nicht vergessen.
Also
es ist sehr wichtig, dass sich zwei Solisten finden, die auf einer Wellenlänge sind. Aber das Schöne ist ja, dass der erste Satz ist ja eigentlich der kompositorische Streit.
Ja.
Insofern darf man dann auch sogar musikalisch miteinander streiten. Aber man muss natürlich man muss eigentlich zwischen den beiden Solisten, dem Dirigenten und dem Orchester die gleiche Idee haben. Dann wird es wirklich das symphonische Werk, was es eigentlich ist.
Ja, das heißt, damit dann auch dann die Solisten in das Gesamtwerk sozusagen integriert sind.
Wir sind ganz häufig diejenigen, die umspielen.
Ja.
Also, das ist ja bei Brahms auch beim Violinkonzert eigentlich so. Also, man kann eigentlich sagen, das sind Solokonzerte mit obligaten Soloinstrumenten, also entweder mit obligater Violine beim Violinkonzert oder hier Geige und Cello. Aber das Interessante bei dem Stück finde ich eben schon, dass Joachim dargestellt wird durch die Geige und Brahms durch das Cello.
Ja, also Josef Joachim, der Geiger.
Und es war ja das Konzert, um die Freundschaft wieder aufleben zu lassen zwischen den beiden.
Nach dem Zerwürfnis, was es gegeben hatte zwischen den beiden wegen der Ehekrise.
Von Herrn Joachim,
wo Brahms sich dann auf die Seite der Frau geschlagen hatte. Genau. Was ja dann eine schöne Geste der Versöhnung war.
Und was für eine herrliche Art, eine Freundschaft wieder zu kitten.
Ja.
Mit so einem Meisterwerk. Großartig.
Ja. Sie haben das jetzt mit Maximilian Haunung ja auch schon aufgenommen. Ja, erzählen Sie ein bisschen was dazu, zu der Zusammenarbeit mit Maximilian Haunung.
Wir kannten uns natürlich auch vor dieser Aufnahme, haben viel Kammermusik zusammengespielt und hatten schon die Idee, dass das gut funktionieren wird, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Andrew Menzi und der NDR Radio Philharmonie Hannover. Wir hatten nicht so viel Zeit, das ist ja normal heutzutage, aber es war eine sehr intensive Aufnahmezeit und auch ein unglaublich fruchtbarer Austausch zwischen den Protagonisten.
Aber Sie hatten es sicher auch vorher schon im Konzert zusammengespielt.
Nein, hatten wir nicht.
Das war wirklich eine Premiere.
Das war dann wirklich eine Premiere, aber wir kannten uns sehr gut, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Wir haben es in Hannover am Konzert gespielt, bevor wir es aufgenommen haben. Das war natürlich wichtig, dass wir die Bühnenerfahrung gemeinsam mit dem Orchester und dem Dirigenten bereits hatten. Und dann haben wir es aufgenommen.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen was sagen zu der Idee, die Sie zu diesem Konzert haben?
Naja, ich meine, die Idee hat ja Brahms. Und wir versuchen, der irgendwie gerecht zu werden. Also es hat sehr, sehr viel mit diesem Streit im ersten Satz zu tun. Der zweite Satz ist die Versöhnung, diese Unisono. Und der dritte Satz ist die Freude über die Versöhnung. Da wird Brahms ja immer ungarisch. Das ist so, wenn er Freude ausdrückt, dann ist er ungarisch.
Im Violinkonzert genau.
Und sowieso, wenn er Josef Joachim das schreibt, dann liegt das auch, genau, da liegt das sehr nah. Ja, wir haben viel über Partiturgenauigkeit, gerade auch was diesen Anfang zum Beispiel, was ja quasi eine Kadenz der beiden Soloinstrumente ist, aber von Brahms sehr genau notiert wird. Also soll zwar klingen wie eine Kadenz, aber schon mit der Idee auch der rhythmischen Relation, die Brahms da schreibt. Da ist ja auch Andrew Menzies jemand, der unglaublich viel Wert darauf legt, auf diese Partiturgenauigkeit. Dann haben wir viel über Farben, über dynamische Abstufungen, auch gerade mit den Bläsern. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei dem Stück, da oft die Pianissimo-Passagen, wir umspielen Pianissimo die Bläser, die im Piano sind. Und dass das gut balanciert ist eine Herausforderung, vor allem auch im Saal. Bei einer Aufnahme ist das fast noch leichter. Ja. Und ja, dann geht es natürlich um Charaktere. Was wollen wir wo? Wie viel Freiheit wollen wir? Und so weiter. Also das ist ein lebendiger Prozess, der dann auch erst bei den Proben fürs Konzert und später auch bei der Aufnahme, mit den Aufnahmesessions natürlich stattgefunden hat. Ich habe das Stück so oft gespielt in meinem Leben. Ich habe inzwischen, es war 80er, 90er, habe ich wahnsinnig viel gespielt. Dann eine ganze Zeit lang überhaupt nicht, um einen neuen Zugang zu bekommen. Dann habe ich mir neue Noten gekauft. Das ist immer ganz wichtig.
Tatsächlich, ja.
Ja, weil es ist, ist Psychologie. Also wenn man alte Noten hat, sind auch ganz viele Erinnerungen, die mit diesen alten Noten zusammenhängen, sofort wieder präsent. Und so ein Neuzugang, da hilft ein ganz jungfräuliches Material. Und habe mich dem Stück dann nochmal neu genähert. Und das ist schön, wenn man das mit so einem Meisterwerk tun kann. Man lernt dann, man merkt, dass man doch ein bisschen was gelernt hat auch in der Zeit.
Und jetzt für Sie als Geigerin, merkt man, dass Josef Joachim da vielleicht beratend auch zur Seite gestanden hat?
Das hat ja Brahms nie interessiert. Hat ihn ja auch nicht beim Violinkonzert wirklich interessiert.
Ach, nicht. Nein.
Also die haben natürlich drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe eine Partitur zu Hause vom Brahms Violinkonzert, wo die Vorschläge von Joachim mit integriert sind. Und dann sieht man ja, wofür sich Brahms am Ende entschieden hat. Er wusste schon ganz genau, was er wollte. Und er gehört zu den Komponisten, genauso wie Schumann und Schubert, denen das einfach egal war, ob es instrumental gut liegt. Hm. Und es ist unsere Aufgabe, es so zum Klingen zu bringen, dass niemand merkt, dass es das leider nicht gut liegt.
Nicht gut.
Es liegt wirklich nicht gut. Aber das ist egal. Es ist großartige Musik. Und manchmal ist auch dieses... soll natürlich nicht mühsam klingen, aber doch dieses etwas mühsamere Herangehen auch vom Charakter gewollt.
Das etwas kämpferische oder
ja,
etwas
und auch, oder? Auch, dass es eben nicht zu elegant wird, sondern dass es immer diesen inneren Widerstand auch hat und diesen inneren kleinen Kampf. Also insofern,
der sich dann aber doch am Ende in einen...
Ja, natürlich, aber auch der dritte Satz liegt nicht gut eigentlich, instrumental. Aber das ist völlig egal. Das ist unser Job, damit umzugehen und es so zum Klingen zu bringen, dass das Publikum nicht merkt und das, was vielleicht damit gemeint sein könnte, rüberkommt.
Kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch auf den Ort des Geschehens zurück, also das Konzert aus am Gendarmenmarkt, wo das Konzert des BOS Ober stattfinden wird. Sie selbst haben ja an der Hochschule Hans-Eisler studiert. Heute unterrichten Sie dort, also quasi in allerbester Nachbarschaft. Wie ist das für Sie, wenn Sie im Konzerthaus austreten, was Sie ja schon ungezählte Male getan haben? Wenn man jeden Winkel auf und hinter der Bühne kennt, ist das immer doch eine Art Heimspiel? Fühlt man sich dann besonders wohl?
Also Berlin ist ja nie ganz einfach. Also Berlin ist zwar ein Heimspiel, aber auch immer mit einem gewissen Druck verbunden. Ich finde es total spannend. Es geht nicht nur mir so, es geht mehreren so. Dass die eigene Heimatstadt gar nicht... so, dass es gar nicht so easy ist, in der eigenen Heimatstadt zu spielen. Das Konzerthaus ist ein wunderbarer Saal mit einer tollen Atmosphäre vor allem. Auch der Kontakt zum Publikum ist da. Akustisch ist es ja noch mal überarbeitet worden. Das war früher manchmal ein Problem, so eine gewisse Härte auch, die in den Klang hineinkommt. Und Balance ist nicht so ganz einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Heimspiel, sondern es ist ein herrlicher Saal und im Sommer ist es sowieso auch ein völlig anderes Publikum, glaube ich.
Ganz sicher.
Also
ein Festivalpublikum.
Ist ein Festivalpublikum, die Leute kommen von überall her. Und
Begeisterungsfähig.
Ich freue mich auf die jungen Leute, mit denen wir da auf der Bühne sitzen und dann hoffen wir, dass wir alle einen guten Tag haben.
Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf dieses Konzert und Frau Weiters, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, vielen Dank.
Thank you. Young Euro Classic, der Podcast.